Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Auch in der Central Division sind mittlerweile 4 Partien absolviert und die Serie zwischen Colorado und Minnesota, die geht in die entscheidende Phase und das hier heute ist eine kleine Zusammenfassung der Spiele Nummer 3 und Nummer 4. Ausgangslage nochmal wieder zusammengefasst. Colorado hat beide Partien zu Hause gewonnen. Ein wildes 9:6 in Spiel Nummer 1 mit Führungswechseln und Momentum-Swings ohne Ende. Und dann ein eher kontrollierteres aus F-Sicht 5:2 im zweiten Spiel. Das heißt also die Serienführung 2:0 für Colorado und natürlich eine Drucksituation. Ich habe das in den anderen Serien auch gesagt. 0:3 ist im Grunde das Ende der Saison für das Team, was eben dann mit 3 Spielen zurückliegt und deshalb Minnesota bestrebt, das dritte Spiel zu gewinnen vor dieser Partie. Weiterhin kein Jonas Brodin, weiterhin kein Ericsson Ek, weiterhin kein Josh Manson auf der Gegenseite bei der Colorado Avalanche. Und trotzdem für Minnesota ein gutes Spiel. Erste Drittel hat es ein bisschen gedauert, bis sie die Führung haben, aber dann war es 4-4 auf dem Eis. Es gab zeitgleiche Strafen gegen Parker Kelly und Ryan Hartman. Und 4-4, das bevorteilt natürlich Spieler, die richtig gut Schlittschuh laufen können und die schnell sind. Und einer davon, das ist Kirill Kaprizov von Minnesota. Und er macht eine richtig schöne Bewegung, relativ frei auch dann von der Avs Defense unbehelligt fährt er rein, wartet im Prinzip ab, bis Scott Wedgewood runtergeht und schießt dann aus spitzem Winkel über den Schoner ins Tor 1:0. Dann gab es kurze Zeit später noch eine Strafe für die Colorado Avalanche, Devon Taves. Und es gab ein Powerplay und in dem hat Quinn Hughes gezeigt, was er schlittschuhtechnisch drauf hat. 4-3, noch mehr Platz auf dem Eis. Sehr, sehr schöne Bewegung. Und das 2:0, ein Powerplay-Tor für die Minnesota Wild. Im zweiten Drittel ging es ähnlich weiter. Ryan Hartman mit ein bisschen Glück, aber auch ganz, ganz viel Hand-Eye-Koordination. Sein drittes Tor in den Playoffs. 3:0 Führung für die Minnesota Wild. Colorado hat sie nicht aufgegeben, kam auch nochmal zurück durch Nathan MacKinnon mit auch einem Powerplay-Tor. Bisschen erst kurz in der Schwebe, weil Landeskog tatsächlich während des Tores auf Jesper Wallstedt lag. Nur es ist so, dass Hand Landeskog ganz eindeutig in seinen eigenen Torhüter reincheckt. Also da gar keine Frage, dass das keine Torwartbehinderung ist, weil die Aktion klar vom Verteidiger ausgeht. Wenn es eine Chance für Colorado gegeben hat, in diesem Spiel zurückzukommen, dann war es zu diesem Zeitpunkt. Aber sie verschwenden das Ganze im Prinzip 20 Sekunden später. Brock Faber bei angezeigter Strafe, wobei das egal war. Die waren so schnell vorne, die Jungs aus Minnesota, dass da im Prinzip der Stürmer gar nicht mehr, der sechste Skater gar nicht mehr auf dem Eis war. Brock Faber 20 Sekunden nach dem 1:3, das 1:4. Damit war die Partie im Grunde dann durch. Matt Boldy nachher noch mit einem Empty-Net-Goal, das 5:1. Und Minnesota kommt in der Serie an zwischen den Avs und den Wild. Und Minnesota zeigt auch ein gutes Spiel. Sie sind die bessere Mannschaft gewesen in dieser Partie, haben mehr Engagement gezeigt, die 50-50-Battles gewonnen, sie haben gute Special-Teams gehabt, sie haben einen guten Torhüter gehabt mit Wallstedt. Klar, am Ende ist es auch so gewesen, dass ein bisschen Spielglück mit dazugehört, gar keine Frage, aber selbst mit den laut Statistik 17:12 Torchancen für die Avs, das ist so ein bisschen, glaube ich, verfälscht. Da würde ich schon sagen, dass das ein verdienter Sieg war für Minnesota, die die beste Leistung und konzentrierteste Leistung auch gezeigt haben in dieser Partie, in der gesamten Serie dann jetzt und damit verkürzen können auf nur noch 1:2. Und bei Colorado war es so, dass Jared Bednar nach 20 Minuten auch den Torhüter gewechselt hat. Und das ist natürlich dann auch etwas, wo man sagen muss, naja, das ist dann schon so ein bisschen Risiko. Also es lag sicherlich nicht an Scott Wedgwood im ersten Drittel, aber er wollte vielleicht auch so ein bisschen sein Team nochmal aufwecken. Das ist ja auch immer eine Maßnahme von einem Coach. Und ich glaube, er hatte einfach auch die Idee, vielleicht Scott Wedgwood mal eine Ruhepause zu geben. Und deswegen, warum nicht, Mackenzie Blackwood da dann eben entsprechend ja, für die Hälfte des Spiels dann aufs Eis schicken. Bei 0-3, ab dem 0-3 war das Ganze dann. Und Blackwood, ja, das 4-1 sah jetzt auch nicht so besonders toll aus. Aber ja, vielleicht kann man auch nicht mehr erwarten bei einem Spieler, der oder bei einem Torhüter, der seit März eben dann nicht mehr gespielt hat. Aber Colorado in einer ähnlichen Situation wie Minnesota nach Spiel 1. Was machst du jetzt für Spiel 4? Spielt Blackwood, spielt Wedgwood? Das war erstmal noch die Frage. Am Ende hat sich Jared Bednar für Mackenzie Blackwood entschieden. Der kommt also ins Tor zurück. Und Josh Manson war mit dabei. Dafür allerdings nicht mit dabei bei der Colorado Avalanche Sam Malinsky und Arturi Lekkonen. Die sind beide mit Upper Body Injuries raus. Bei Minnesota weiterhin das gleiche Bild, dass die beiden Verletzten Jonas Brodin und Joel Eriksson Ek sind. Und es ging in Spiel Nummer 4 hinein und Spiel Nummer 4 wurde von Colorado dominiert. Zu Beginn der Partie waren sie das eindeutig bessere Team. Sie hatten irgendwann, war mal das Schussverhältnis, das war im zweiten Drittel, das war 20-4 das Schussverhältnis. Colorado sehr, sehr gut, aber sie haben die Tore nicht gemacht. Das hat so ein bisschen auch dran erinnert an das letzte Jahr gegen Dallas. Da waren sie auch dominant. Da waren sie auch das Team, was im Grunde meistens die Partie bestimmt hat, was meistens die besseren Torchancen hatte, was mehr Schüsse hatte, aber was dann auch teilweise eben die Treffer nicht erzielt hat. Wenn man einfach alleine schon mal schaut, bei 5-5 im ersten Drittel, 5-0 Torchancen für die Colorado Avalanche. Das Problem war nur, nach dem ersten Drittel stand es nicht 0-0, sondern es stand 0-1. Und zwar hat Danila Jurov ein Powerplay-Tor erzielt. Deflection nicht zu machen in dem Fall für Mackenzie Blackwood. Es gab aber eine Szene vorher, die zu diesem Powerplay geführt hat, die für reichlich Unruhe gesorgt hat und auch dafür, dass es danach dann noch ein bisschen Trash-Talk gab. Und zwar war es so, dass Josh Manson, der Rückkehrer, gecheckt wurde von Michael McCarron. Die beiden fallen hin. Dann ist es eher so, dass Manson McCarron vielleicht so ein bisschen runterreißt. McCarron landet dann so ein Stück weit auf Manson. Der findet das Ganze nicht gut und macht dann 2-3 Bewegungen mit seiner Hand. Und ich sag mal, in der realen Geschwindigkeit hat man jetzt nicht unbedingt hundertprozentig erkannt, was da passiert ist. Allerdings war es dann so, als dann eben entsprechend die Zeitlupe kam, dann war schon deutlich zu erkennen, dass das nicht ein Handschuhwischer war oder mit dem Handschuh mal so ein bisschen Roughing im Gesicht oder im Hals- und Nackenbereich von Manson, sondern dass er seinen Schläger so hatte, dass ein Stück von dem Schläger, der Endknauf im Prinzip dann, rausgeguckt hat aus seinem Handschuh, aus seinem Griff und mit diesem Knauf hat er McCarron am Hals getroffen und das war für mich relativ deutlich auch in der Zeitlupe zu erkennen. Die Schiedsrichter, die haben dann erstmal gesagt, okay, wir verkünden 5 Minuten, wir geben eine 5-Minuten-Strafe, weil sie sich das Ganze dann eben auch anschauen können. Und die Regel, das ist Regel Nummer 58, die ist relativ eindeutig. Da wird nämlich gesagt, einmal wird beschrieben, was das ist, also dass man mit dem Stockende quasi jemanden dort versucht zu checken oder zu treffen. Und die Regel besagt, es gibt einen Double Minor, wenn man versucht, jemanden zu treffen, ihn aber nicht trifft. Also das sind 2+2. Und einen Major Penalty, wenn man jemanden trifft mit einem Stockendenstich. Und in dem Fall ist es so gewesen, das war eindeutig ein Treffer für mich. Und dann hätte es auch 5 Minuten geben müssen. Und die 5 Minuten, die ziehen dann auch noch als Konsequenz mit dazu einen Game Misconduct Penalty. Da wird nämlich gesagt, wenn es einen Major Penalty gegeben hat, dann gibt es auch einen Game Misconduct Penalty. Es gibt übrigens auch noch die dritte Stufe, ein Match Penalty. Es wäre auch ein automatischer Ausschluss gewesen mit dann eben entsprechend 5 Minuten dazu. Die hätte es gegeben, wenn sich McCarron in dem Fall dann verletzt hätte. Der war nicht verletzt, der hat dann geflucht, war vor der Fs Bank, hat sich da auch dann deutlich und lautstark beschwert. Und die Schiedsrichter geben aber nur 2 plus 2. So, dann bleiben wir mal bei der Szene. Nach dem ersten Drittel gab es ein Interview mit McCarron bei ESPN. Und da hat er dann gesagt zu PK Subban, naja, PK Subban, du hast auch gegen Josh Manson gespielt. Du weißt, Josh Manson ist ein dreckiger Spieler und dass er eben solche Sachen macht. So, nach der Partie hat natürlich Josh Manson dann auch darauf reagiert. Der hat gesagt, naja, also ich bin 13 Jahre in der Liga. Ich bin noch nie suspendiert worden. So dreckig kann ich dann ja nicht spielen. Und er hat gesagt, dass er ihn getroffen hat. Also er hat sogar zugegeben, dass er ihn getroffen hat mit dem Stockende und mit dem Schlägerknauf. Und dass er ihn gar nicht damit treffen wollte, dass das eher Zufall war, hat er gesagt, dass das nicht seine Absicht war. Aber er wollte ihn eben mit dem Handschuh treffen und mit dem Handschuh so ein bisschen einen kleinen Schlag geben. Und war sich da nicht bewusst, wie er den Schläger gerade hält. Und dementsprechend war das für ihn erstmal Zufall. So, also nochmal, um das ganz klar zu sagen, das ist ein Treffer mit dem Schlägerknauf. Es ist ein Treffer, der zu 5 plus Spieldauer hätte führen müssen. Und dann hätte es auch ein anderes Powerplay gegeben für die Minnesota Wild. Minnesota macht in den zweiten 2 Minuten, das ist ja ein Double Minor, also 2 plus 2, macht in den zweiten 2 Minuten dieses Tor. Und was noch dazu kommt ist, die Strafe endet ja dann. Also bei 5 Minuten, das wissen wahrscheinlich alle von euch, wenn es eine 5-Minuten-Strafe gibt, dann ist vollkommen egal, wie häufig Tore fallen. Müsst ihr mal googeln. San Jose, Vegas Golden Knights 2019 war es, glaube ich. Da gab es eine 5-Minuten-Strafe, war unberechtigt. Aber in den 5 Minuten hat San Jose, ich glaube, 3 Tore gemacht in dem Spiel oder sogar 4 Tore gemacht. Die Partie quasi da voll gedreht und diese große Strafe genutzt. So, jetzt hat Josh Manson nach der Partie gesagt, naja, also weiß gar nicht, was die wollen. Sie haben ja auch ein Tor gemacht in der Strafe. Also ich glaube, dann am Ende haben sie ja das Resultat und ein positives Resultat gehabt, auch Minnesota. Ich habe auch einige Posts gelesen dazu. Da wurde dann auch gesagt, dass es ja so ist, dass Manson gar nicht so gut gespielt hat im Verlauf der Partie. Also dem hat man schon so ein bisschen, glaube ich, auch angemerkt, dass er ein paar Wochen nicht mit dabei war. Und dass es ja eher ein Vorteil war für Minnesota, dass Manson auf dem Eis war. Dazu muss man allerdings auch sagen, 5 Minuten plus Spieldauer bedeuten dann, dass 5 Verteidiger von Colorado den Rest der Partie bestreiten müssen. Und das sehe ich überhaupt nicht als Vorteil, weil du dann natürlich ganz andere Paarungen hast, weil du dann eben auch entsprechend einen Verteidiger, der nicht so dran gewöhnt ist an die NHL und ans Spielen in den Playoffs, da noch mehr mit durchziehen musst. Also das ist schon eine Schwächung, selbst wenn Manson nicht so besonders gut gespielt hat. Sorgt das ja trotzdem dafür, dass die anderen auch ein paar Ruhepausen bekommen. Also das Argument lasse ich nicht gelten. Dann, um den Themenkomplex auch noch abzuschließen, gab es von euch natürlich auch Anmerkungen dazu, dass es für die Aktion eine Sperre geben müsste. Ich habe dann direkt morgens auch geantwortet einigen von euch und habe gleich geschrieben, ich sage, naja, also so wie das Department of Player Safety in den letzten Wochen entschieden hat, gibt es da keine Strafe, da gibt es wahrscheinlich also keine Sperre, sondern eine Geldstrafe und genau so ist es auch. Es kam eben gerade die Meldung, ich will mal einmal gucken, ob ich das hier schnell parallel dazu quasi live Breaking News. Es gibt eine Geldstrafe gegen Josh Manson, muss ich hier einmal kurz mein E-Mail-Programm aufmachen, wo ich die NHL-Neuigkeiten bekomme. Avalanche Manson fined for butt-ending. Und er bekommt $5,000, maximum allowable under the collective bargaining agreement. Das ist übrigens tatsächlich eine relativ große Geldstrafe, $5,000. Die anderen sind ja meistens irgendwie so, was weiß ich, 2.500 bis 3.000 irgendwas. Ja, also natürlich hätte das eine Sperre zur Konsequenz haben müssen. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, Manson ist jetzt weiterhin kein Repeat Offender, weil er keine Sperre bekommen hat, sondern nur eine Geldstrafe. Und die Regel das Department of Player Safety folgt da der Linie, die sie in den letzten Wochen hatten. Nur die Linie war halt falsch. Was ich natürlich heute Morgen zum Beispiel auch gefragt habe, dann, als mir jemand geschrieben hat, ist die Aktion schlimmer als die von Jamie Benn? Bei Jamie Benn sah das schon extrem nach Absicht aus, dieser Cross-Check. Und da gab es eine Geldstrafe dafür. Und dann wäre es für mich kein Maßstab gewesen, jetzt Josh Manson eine zu geben. Trotzdem, nur noch mal, um das festzuhalten, beide hätten eine Sperre bekommen müssen. Also sowohl eben Jamie Benn und andere auch, die ich genannt habe in den Playoffs, als auch Josh Manson. bei Manson muss ich aber auch sagen, das ist ja so ein Quatsch, den er da macht, das ist unfassbar. Also sein Team ist klar überlegen, bessere Mannschaft, und dann holst du dir 2+2 ab und die anderen gehen in Führung. Also er kann seiner Mannschaft ja dieses komplette Spiel versauen und dafür sorgen, dass sie eben diese Partie verlieren. Und da muss man schon nochmal, finde ich, mit ihm zumindest das Gespräch suchen und sagen, pass mal auf, mein Junge, du bist zwar derjenige bei uns, der so ein bisschen on the edge sein soll, der Härte reinbringen soll, aber eher körperlich. Lass dich doch nicht von einem McCarron da außen am Rand provozieren. Was soll denn das? Da war nichts, wo man irgendwie sagen muss, das ist jetzt irgendeine wichtige Situation, wo du da dich revanchieren musst und ihm dann irgendwie einen mitgeben musst. Und auch da nochmal das Argument, das ist das gleiche für mich wie hoher Stock. Dem Spieler muss schon klar sein, was er mit seinem Schläger macht und wie er den Schläger hält. Und wenn er nicht weiß, wie er einen Schläger hält, dann kann das schon mal gar nicht mit dem Handschuh, in dem er den Schläger hat, da irgendwie in irgendeiner Form zuschlagen. Also, wieder mal verpasst, Fehlentscheidung durch die Referees. Und das hätte das Spiel natürlich nochmal ein bisschen in eine andere Richtung lenken können. Die Richtung war zu dem Zeitpunkt zumindest ein bisschen in Richtung Minnesota, wobei weiterhin die Avs das bessere Team waren, haben auch den zweiten Spielabschnitt besser begonnen und sind dann zum Ausgleich gekommen. Nazem Kadri im Nachfassen im Powerplay, mal wieder ein Powerplay-Tor. Die Avs im Moment irgendwo bei, ich glaube, 26% in den Playoffs. Also Powerplay ist besser geworden und zumindest bis zum jetzigen Stand der Playoffs auch akzeptabel. Es war aber weiterhin ein Unentschieden nach 2 Dritteln. 1-1, Wallstedt sehr, sehr gut gehalten, einige Male da die Führung für die Avs verhindert. Dann geht's ins letzte Drittel rein und Ross Colton, richtig schöner Pass von Nicola Ra. Das erste Tor in den Playoffs, endlich aus Avs Sicht von Ross Colton. 2-1 für Colorado. Aber nicht lange später Nico Sturm, der letzte verbliebene Deutsche, mit einem Treffer. Sehr schöner Pass von Quinn Hughes in dem Fall. Direktabnahme. Blackwood da ohne Chance, denke ich. Das 2-2 und wieder so ein Punkt. Naja, Minnesota begann dann so ab Mitte, Ende, zweite Drittel auch besser reinzufinden in die Partie. Und aus Essicht musste man dann befürchten, die Führung im letzten Spielabschnitt verspielt. Könnte das etwas sein, wo die Partie kippt? Könnte das etwas sein, wo sie dieses Spiel, obwohl sie 30, 35 Minuten die bessere Mannschaft waren, dann doch die Partie in irgendeiner Form aus der Hand geben? Aber sie haben danach 3 richtig, richtig gute Wechsel gehabt. Und letzten Endes ist es dann Jack Drury mit einer tollen Aktion und auch mit einem Unterschied zu Danila Jurov zum Beispiel. Der hat nämlich im zweiten Drittel seine Strafe bekommen, die dann zum Ausgleich geführt hat, dafür, dass er den Puck, dass er die Hand um den Puck gemacht hat. War eine Szene bei ihm im eigenen Drittel und Puck fliegt hoch, er will den quasi fangen und runternehmen und greift aber richtig zu. Und das darfst du halt nicht, du darfst nicht die Hand um den Puck rummachen. Das gab 2 Minuten und in dem Fall war es so, dass Jack Drury das Ganze cleverer macht. Er nimmt den Puck mit der Hand runter, lässt eben auch rechtzeitig los, gar keine Frage, war auch keine Diskussion, dass das irgendwie regeltechnisch nicht in Ordnung war. Nimmt den Puck runter, spielt zu Parker Kelly und der schießt dann. Und so gut Wallstedt war bis dahin, das ist ein Tor für mich, das muss er, oder da wird er sich ärgern, das ist etwas, was er vielleicht zurückhaben will. Das ist natürlich auch Fluch und Segen eines Torhüters. Du kannst, wie in dem Fall, dann über 50 Minuten ein tolles Spiel machen. Du hältst deine Mannschaft in der Partie, ihr steht 2-2, obwohl du eigentlich zurückliegen musst. Und dann machst du diesen einen kleinen Fehler, gar nicht mal ein großer Fehler, aber einen Schuss, der für mich nicht so gefährlich ist, auch nicht so super verdeckt. Wo sollte der auch hingehen von Kelly in dem Fall? Trotzdem schlägt er hinten ein. Erste Tor in den Playoffs für Parker Kelly und aus Avs Sicht 3 sehr wichtige Torschützen. Zum einen Kadri mal wieder getroffen, zum anderen Ross Colton mit seinem ersten Tor in den Playoffs, Parker Kelly. Und die Avs, die waren sehr, sehr gut insgesamt und es ist das Death Scoring, was ihnen dann hilft. Und das auch ein Unterschied zu den letzten Jahren. Und ich fand das ganz gut. Bruce Boudreau, der hat das bei NHL, meine ich, gesagt in der Analyse. Es gibt viele Mannschaften, die können mit Colorado 2 Drittel mithalten. Das haben wir zum Beispiel auch in der ersten Runde gesehen gegen Los Angeles. 2 Drittel lang war das immer sehr, sehr eng. Ich glaube, die ersten beiden Spiele waren 0-0, die ersten beiden Drittel. Und dann ist es aber irgendwann so, dass Colorado dadurch, dass nicht nur die Superstars da sind, sondern dass auch eine dritte, vierte Reihe gute Wechsel hat, Druck ausübt, irgendwann zermürben die dich. Irgendwann machst du diese kleinen Fehler. Und da war es eben so, es waren wirklich diese 2, 3 Wechsel hintereinander. Auch in dem Wechsel dann 2-mal, 3-mal die Chance für Minnesota zu klären. Ich glaube, es waren wieder Middleton und Bogosian, die dann da den Fehler gemacht haben oder die Fehler dann letzten Endes gemacht haben. Und dann ist Colorado auch so gut, dass sie hinten Leute haben, die auch treffen können. Parker Kelly hat über 20 Tore gemacht in der regulären Saison. Er macht jetzt hier seinen ersten Treffer in den Playoffs und macht damit das Siegtor in dieser Partie. Denn außer 2 Empty Nettern durch den Schwimmmeister Nathan MacKinnon und Brock Nelson passiert da nichts mehr. Schwimmmeister übrigens als Fun Fact, MacKinnon wurde gesehen im Pool, wo die Fs, in dem Hotel, wo die Fs übernachtet haben, mit einer Taucherbrille und mit Schwimmflossen, wie er da im Pool hin und her geschwommen ist. Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, dass Schwimmsport sehr, sehr gut ist, sehr, sehr gut hilft bei Verspannungen teilweise auch. Also kann ich nur empfehlen. Und Nathan MacKinnon hat das gemacht und da gab es natürlich einige, die sich darüber lustig gemacht haben. Aber letzten Endes zeigt das nur, er sucht sehr, sehr viele Wege, um sich fit zu halten und in diesem Fall dann noch am Ende von ihm das 5. Spiel hintereinander, glaube ich, in dem er getroffen hat. Sein 6. Tor insgesamt in den Playoffs. Richtig gut vorbereitet übrigens von Martin Natchez. Auch wenn es ein Empty-Net-Goal war, musst du den auch erstmal so vorbereiten. Und Brock Nelson hinten auch nochmal mit einem Empty-Net-Goal. Ja, der hat bisher noch kein Tor gegen einen Torhüter erzielt in den Playoffs, aber trotzdem auch seine Reihe defensiv sehr, sehr gut. Und es spricht einfach dafür, wie gut der Kader von Colorado in dieser Saison ist, dass Brock Nelson noch kein Tor gegen den Torhüter gemacht hat und trotzdem haben sie weitere Spieler in den anderen Reihen, die treffen und die eben helfen, dass sie diese Partie gewinnen, dass sie das Spiel 5-2 gewinnen. Man kann natürlich sagen, am Ende war es etwas zu deutlich, aber Colorado hätte genauso gut auch vorher mehr Tore schießen können, da war Wallstedt gut. Also ist für mich so, beides ist wahr, ne? Colorado hätte mehr Treffer bei gleicher Spielerzahl oder mit Torhüter erzielen können. Und trotzdem wirkt das 5-2 am Ende dadurch, dass es dann halt in den letzten 33 Sekunden 2 Empty Net Goals waren, etwas zu hoch. Ich denke aber keine Frage, dass dieser Sieg verdient war, dass Colorado sich diesen 3. Erfolg in dieser Serie hart erarbeitet hat. Und sie haben jetzt 3 Matchbälle, jetzt erstmal in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, deutscher Zeit, Spiel Nummer 5. Da schaue ich gleich mal in den Schedule, wann das genau anfängt. Und ja, aus Sicht von Minnesota musst du sagen, da gab es jetzt auch einige Artikel, wo gesagt wurde, naja, sie haben eine große Gelegenheit verschwendet, die Superstars waren nicht zu sehen. Ein Boldy hat auch nur noch die letzten 3 Tore von ihm waren Empty Net Goals. Ich glaube, der hat insgesamt 10 Schüsse in der Serie, davon waren 5 alleine in Spiel Nummer 3, in den anderen also sehr wenig zu sehen in der Offensive. Kaprizov hat noch nicht so viel gezeigt. Man merkt sehr, dass ihnen Eriksson Ek fehlt. Man merkt auch so ein bisschen in der Defensive, dass ihnen Brodin fehlt. Das ist alles richtig. Ich finde aber, du merkst auch, dass Colorado tiefer besetzt ist und dann auch besser ist. Also natürlich kann man immer sagen, Minnesota ist ein sehr, sehr gutes Team und sie sind 3. geworden in der Central, waren nicht so weit hinter Colorado, wären sicherlich in anderen Divisions Favorit gewesen, hätten die vielleicht gewonnen, aber in der Central ist Colorado das bessere Team und ich habe das eben auch bei der Center-Position ja erläutert in der Vorschau, da ist das für mich gar kein Vergleich, also selbst mit Eriksson Ek wäre Colorado da deutlich besser. Minnesota macht das gut, sie machen das im Rahmen der Möglichkeiten gut, zum Beispiel fand ich gestern, war vielleicht der beste Spieler neben Wallstedt, also sagen wir der beste Skater, war Nico Sturm. Der war unglaublich präsent, hat auch vorher schon 2, 3 Chancen gehabt. Und auch da muss man sagen, Jared Bednar, Kudos, Hut ab. Es hätte auch nach hinten losgehen können. Er hat sich für Blackwood entschieden. Der hat ihm das Ganze zurückgezahlt mit Leistung, war auch positiv, was Goals Save Above Expected betrifft. Wallstedt übrigens auch, obwohl er 3 Tore kassiert hat. Und dann ist es eben so, dass natürlich auch da Colorado den Luxus hat, dass sie 2 Torhüter haben, die gut spielen können. Und das hat sich heute Nacht, also in der Nacht zu heute, dann entsprechend gezeigt. Dadurch haben sie sich diesen 3. Erfolg auch verdient. Und nochmal Unterschied eben auch zum letzten Jahr. Sie brauchen nicht immer MacKinnon, sie brauchen nicht immer McCarr, auch nicht Natchez oder wenn Nelson mal nicht trifft. Nichushkin hat noch kein Tor gemacht, glaube ich, oder hat ein Empty Net, glaube ich, ein Empty Net Goal hat er gemacht. Also Da fehlt immer noch was. Es sind immer noch Spieler da bei Colorado. Und Lekkonen hat jetzt kurzfristig gefehlt, die ihnen helfen können in den nächsten Partien. Und trotzdem reicht es eben, um so ein Spiel dann verdient auch für sich zu entscheiden. Es wird ganz, ganz schwer für Minnesota, jetzt nochmal reinzukommen. Vorher war es schon schwer. Da mussten sie 4 aus 5 gewinnen vor dem Homestand in Minnesota. Jetzt ist es so, dass sie die nächsten 3 Partien gewinnen müssen. Colorado hat, glaube ich, 2 Spiele zuletzt auch irgendwie im März oder irgendwann verloren. Es spricht alles für die Avs und es sieht so aus, als ob die dann auch relativ schnell ins Western Conference Finale einziehen können. Auch das ist ja wieder etwas, wo sie Rest, also Ruhepausen, auch als Waffe in Anführungsstrichen benutzen wollen, dass sie eben sagen, okay, wir sind schnell in der nächsten Runde, wir warten auf den Gegner, der ermittelt wird zwischen Vegas und Anaheim, auch vielleicht schon mal so ein bisschen, ich meine, das darfst du normal nicht machen, aber es wäre natürlich etwas, wo sie nicht ganz gleich ziehen können, aber zumindest so ähnlich einen Verlauf haben wie Carolina im Osten, dass du weißt, wenn da jemand im Stanley Cup Finale kommen sollte und im Moment sieht so ein bisschen so aus, als ob es auf Colorado gegen Carolina hinausläuft, dann ist der Unterschied vielleicht nicht ganz so groß, dass dann Carolina, sagen wir mal, nur 13 Playoff-Partien hatte und Colorado ist dann irgendwie bei 18 oder bei 20 schon nach 3 Runden. Das scheint nicht der Fall zu sein und das ist vielleicht auch so eine Zielsetzung von Colorado, da eben auch möglichst schnell dann diese Serie zu beenden. Traue ich Minnesota zu, dass sie Spiel 5 gewinnen? Aber natürlich, klar, die Genannten können alle durchaus Tore machen in den Partien. Wallstedt kann sehr, sehr gut spielen, kann auch einen Shutout haben, kann sich diesen zweiten Sieg dann holen und das Spiel, die Serie dann zurückschicken zu Spiel Nummer 6 nach Minnesota. Aber im Moment wirkt es einfach nicht so und deshalb wird es sehr, sehr schwer werden für Minnesota, da in Colorado, in Denver dann zu bestehen am Donnerstagmorgen. Und ich wollte gucken, es ist um 2 Uhr deutscher Zeit am Donnerstagmorgen Himmelfahrt. Also es ist frei, wenn ihr nicht gerade eine Vatertagstour irgendwie morgens um 9 plant, dann könnt ihr da natürlich auch überlegen, euch das dann anzuschauen. Damit ist diese Serie eben dann auch bei 4 Spielen angekommen, 3:1 aktuell der Stand für die Colorado Avalanche. Über die anderen habe ich euch berichtet, mit Ausnahme von Buffalo gegen Montreal. Aber da gibt es jetzt heute in der Nacht die nächsten Partien. Auch das nochmal als Programmhinweis, wenn ihr jetzt tatsächlich die Folge sehr, sehr früh hört. Am Dienstag um 1 Uhr morgens, am Mittwoch Buffalo in Montreal mit Spiel Nummer 3 und ein richtungsweisendes Spiel Nummer 5. Da hatte ich euch schon die Zeiten vorher durchgegeben. 3.30 Uhr, Mittwochmorgen, Anaheim zu Gast in Vegas. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Gefällt dir der Sportpassion Podcast? Dann kannst du mich auf mehreren Wegen unterstützen. Abonniere den Podcast. Bewerte den Podcast bei deiner Podcast-Plattform. Teile die Links zur Sendung. Und wenn du den Podcast sogar finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das auf 2 Wegen machen. Einmal über paypal.me/sportpassion.de, sportpassion.de ein Wort. Oder wenn du sogar ein Abo abschließen möchtest und dauerhaft supporten möchtest, dann kannst du das über Steady machen. Der Link findet sich in den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank für deine Unterstützung.